Eingedeicht, die Werder-Show.
Hallo, erstmal von mir, seichter Einstieg.
Und damit herzlich willkommen, Eingedeicht, die Werder-Show mit mir, Timo Strömer, und heute wieder Malte. Aber keine Sorge, wir gehen später auch. Versprochen.
Das steigert auch unsere Vorfreude.
Absolut. Hi, moin, Malte.
Moin.
Schön, dass du dabei bist.
Sehr gerne.
Hast du Bock? Bist du gut drauf?
Definitiv.
Cool. Fragen wir kurz beim SV Werder Bremen nach, bei Niklas Stark. Wie ist die Stimmung?
Ach, die ist gut.
Klingt ja nach geht so. Fragen wir den Neuzugang und Torschützen. Derek Köhn. Wie sieht's aus?
Ich freue mich einfach nur.
That's the spirit. Aber wie sieht's mit dem Coach aus? Trainer, wie ist die Stimmung? Wie ist die Lage? Hast du Bock auf eine neue Folge Eingedeicht?
Ist gar nicht so langweilig, wie immer alle sagen, ja, ne?
Oder? Nee, in der Regel nicht. Also hast du Bock? Du bist gut drauf, oder?
Richtig.
Das ist schon mal gut. Aber gibt es dafür einen besonderen Grund?
Weil es heute so ein schöner Tag ist. Auch weil ihr da seid. Ich habe mich auf jeden einzelnen von euch gefreut.
Super, denn wir haben heute wieder eine ganze Menge vor. Wir sprechen natürlich über den
SV Werder Bremen, genau.
Vor dem Spiel gegen den FC Bayern München auch mit unserem Gast Michael Reschke, ehemals technischer Direktor des FC Bayern München. Und wir gehen der Frage nach, wohin führt denn der Werderweg jetzt eigentlich nach dem 2:1 gegen Mainz 05? Wir verschenken wieder ein Trikot und. Also stellt euch bitte ein auf eine
45 Minuten Feuerveranstaltung.
Mit möglichst viel Spektakel.
Dann knallen wir mal los, Malte.
Auf jeden Fall.
Nachdem das in der letzten Folge nicht geklappt hat mit dem Feuerwerk, haben wir natürlich diesmal wieder was vorbereitet. Und ich hoffe, es macht ordentlich Peng, Alarm. Eingedeicht, neue Folge, geht los jetzt. Ab dafür.
Bin leider zu schwach.
Ja, du kriegst es nicht hin, ne? Du kriegst es nicht hin. Nicht hast hin. Du die richtige Richtung?
Ja.
Ich
Mann, Alter, du kriegst wirklich nicht hin.
Mein Gott. Das geht wirklich nicht.
Oh. Ja, nichts für schwache Arme.
Mann. Ja. Ey, wow. Ganz schön viel Konfetti.
Wunderschön.
Ja, aber das war wirklich richtig geil laut.
Ja, und lausig.
Ja, von dir war es richtig schäbig. Ja. Richtig maximal.
Spinat nicht gegessen.
Schäbig, ja. Trainer, wie fandest du es denn?
In erster Linie laut.
Ja, und wirklich sehr, sehr schlecht von dir, Malte. Es tut mir wirklich leid, ich muss das so deutlich sagen.
Zu Recht. Ja. Doch, Kritik muss auch angebracht sein und in dem Fall ist...
Da müssen wir dran arbeiten. Ich habe extra die Doppelrakete hier besorgt. Mhm. Und ja, von dir war das nichts, aber ich glaube, der Effekt war ganz gut.
Ja.
Derek Köhn, wie fandst du es?
Ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen und war auch sehr, sehr laut.
Voll. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, wie wir jetzt das Studio hier wieder sauber kriegen.
Alles auch Sorgen, was geht.
Oder eben so. Das mache ich dann. Wahrscheinlich. So, jetzt auch mal wirklich los hier. Einspielerfeuerwerk, Feuerwerk, ganze Bums erstmal erledigt. Malte, kommen wir mal zum Thema. 2:1 hat der SV Werder Bremen in Mainz gewonnen. Und da war ja nun wirklich alles drin. Rote Karte für Marco Friedl. Derek Köhn beim Bundesliga-Debüt direkt ein Tor geschossen. Das wichtige, das entscheidende 2:1. Habe ich noch irgendwas vergessen?
Also da war
Torwartpatzer von Zetti.
Kloppo auf der Tribüne.
Ja.
Also, mehr geht ja fast kaum. Nee. Und Werder bringt eine deutlich bessere Performance als ich gerade hier beim Feuerwerk.
Ja.
Nicht alles war perfekt, beim besten Willen nicht.
Ach, jetzt
kommt's. Nö, muss man ja auch mal deutlich sagen. Also die Mannschaft hat sich ja teilweise wirklich selber schwer gemacht. Aber man muss eben auch sagen, dass sie da wirklich, ja, sich überhaupt nicht hat aus dem Tritt bringen lassen, auch von der roten Karte dann nicht, sondern sogar einfach weitergemacht hat. Und im Prinzip vor 2 Wochen haben wir hier noch alle gesessen und haben gesagt, ey, wie kann die Mannschaft in Überzahl gegen Dortmund nichts holen? Und jetzt genau das Gegenteil, dass du halt in Unterzahl in Mainz, wo in diesem Jahr, richtig, auch nur der SV Werder vorher gewonnen hat, du einfach noch mal ein paar Punkte mitnimmst. Also das ist schon bemerkenswert, muss man wirklich sagen.
Ja, und war auch wirklich alles drin, ich sag's nochmal. Also es war ja wirklich Spektakel. So macht der SV Werder Bremen uns auf jeden Fall Spaß. Und man muss ja fast drüber nachdenken, ob es nicht besser ist, für den SV Werder dann mit 10 Mann zu spielen. Weil in Unterzahl haben sie auch mal eine Schippe draufgelegt, ne?
Ja, das hängt natürlich auch immer damit zusammen, wie das Spiel so läuft, ne? Also Werder hatte halt den unfassbaren Vorteil, schnell das 2:1 nachzulegen. Das heißt, der Gegner, der ohnehin eigentlich besser war in der zweiten Hälfte, muss noch mal ein bisschen mehr kommen, bietet noch mal mehr Räume an. Und plötzlich kannst du dann natürlich mit einem schnellen Konterspiel, was Werder da ja gestern oder beziehungsweise dann in dem Spiel in Mainz sehr gut hingelegt hat, dann auch überzeugen. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie besser gespielt haben, sondern sie haben mit denselben Attributen, mit denen sie auch vorher unterwegs waren, einfach vieles besser machen können. Und wenn man das Tor ehrlich gesagt auch sieht, so fair muss man sein. Also aus Mainzer Sicht hätte ich da richtig schlechte Laune, wie einfach Werder sich da durchkombinieren durfte nach vorne. Ich glaube, wenn es umgekehrt gewesen wäre, hätten wir uns hier alle richtig beschwert. Klar, Werder hat es sehr gut ausgenutzt, aber da haben die Mainzer auch schon echt viele Räume gelassen. Das darf eigentlich in Überzahl nicht passieren.
Ja, gut für den SV Werder. Wir freuen uns drüber. Rote Karte für Marco Friedl. War es eine rote Karte?
Ja, ist echt die schwere Frage, ne? Ich würde sagen, es war einer, ne? Ist ganz bitter. Er ist natürlich dran am Ball, aber er räumt den Gegner halt auch weg. Er ist dann auch letzter Mann. Ich glaube, Toni Jung wäre da nicht mehr reingekommen. Das ist schon vertretbar. Und wenn man es sich dann auch anguckt, ist es eben auch keine krasse Fehlentscheidung, die man zurücknehmen muss, zurücknehmen soll. Der Fehler, wie so häufig, entsteht so ein bisschen vorher. Werder lässt sich da ein bisschen billig im Mittelfeld auseinandernehmen. Mhm. Marco macht dann noch den Schritt raus aus der Abwehr. Das sieht man ganz gut auch in der Zeitlupe. Er erkennt sehr schnell, verdammt, da komme ich gar nicht hin. Legt wieder den Rückwärtsgang rein. Aber das reicht dann eben, um diesen Schritt langsamer zu sein als Jonathan Burkhardt. Und man muss ihm halt zugutehalten, er geht ja wirklich nur komplett auf den Ball. Also er versucht ja nicht irgendwie den Gegner wegzuräumen oder so, sondern das ist ja wirklich... Also sportlichstes Tackling im idealsten Sinne, er will wirklich nur die Situation entschärfen, gelingt ihm nicht zu 100% und dann ist es halt einfach das bittere Regelwerk, dass du da dann direkt aus dem Spiel und eben auch für zwei Spiele die nächsten Partien rauskommst.
Das ist das Ärgerliche.
Das ist definitiv noch viel, viel ärgerlicher als diese rote Karte in dem Spiel eben. Weil das Regelwerk sieht vor, zwei Spiele Minimum, ich denke, die wird er bekommen, weil so schlimm war es Foul eben jetzt nicht, dass man da härter durchgreifen müsste und dann fehlt er eben zweimal.
Genau, und dann eben auch gegen den FC Bayern München, seinen Ex-Club, und Marco Friedl kann man in der aktuellen Verfassung auf jeden Fall gut gebrauchen. Das tut schon ein bisschen weh. Was auch weh tut,
schöne Überleitung erstmal,
ist das Gedeck, das wir hier regelmäßig servieren. Mitunter schmerzt das wirklich, aber mit dem Bier können wir erstmal starten, Malte.
Her damit.
Ich weiß, du bist großer Fan von Bier.
Ja, das Deichbier ist ja sowieso. Also das ist ja wirklich ein richtig gutes Bier.
Eins für dich. Und eins für mich. Darf ich bitten, Kurt?
Immer wieder gern.
Cheers.
Cheers.
Herrlich. Ich stelle es mal zur Seite, weil jetzt kommen ja die kurzen.
Echt? Muss er Schnaps sein?
Ja, ich denke schon. Ich frage mal den Coach. Trainer, Bier und Schnaps?
Ja, es muss eine Kombination aus beiden sein. Wir werden beides brauchen.
Na dann. Ein für dich. Ich muss hier an diesem ganzen Konfettimüll vorbei. Boah, jetzt hier bloß nichts abrollen.
Man doch einfach in Zukunft nur noch Seifenblasen. Das wäre echt am einfachsten.
Nee, das reicht nicht. Das muss ordentlich knallen. Man weiß ja immer nicht, was das 40-köpfige Team uns hier serviert hat. Aber immerhin.
Auf jeden Fall mit Goldregen.
Ja, mit Goldregen. Aber sonst ist es ein klarer. Das ist doch schon mal gut, oder? Mhm.
Ja, ich glaube, grundsätzlich ist Klarheit gut.
Na dann, Stößchen.
Ja. Oh. Es läuft.
Wahnsinn. Krieg die Kondone nicht abgeschossen, verteile den kurzen auf der Hose, ey. Und jetzt, dieses Konfetti beißen wir jetzt auch rein, einfach, ne? Es kann nicht gesund sein, dieses Konfetti zu fressen.
Ja, lustig.
Ganz unabhängig davon. Das ist wirklich ein ganz fantastischer Kurzer.
Ja, leicht metallisch im Abgang.
Oh, so, haben wir das auch erledigt. Malte, bist du ein Tabellenmann?
Natürlich.
Ja.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
Wir aber schon. Markus Anfang, do your magic. Tu es.
Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht. Das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen den SV Werder Bremen auf Platz 8 mit 5 Punkten. Ich finde, mit 5 Punkten ist Platz 8 ein bisschen wenig, muss ich ehrlich sagen.
Ja, weiß ich nicht.
Nicht verloren, einmal gewonnen, 2 Unentschieden. Gut, auf jeden Fall Werder 8 mit eben diesen 5 Punkten. Auf Platz 1 steht der FC Bayern München mit 9 Zählern. Nach unten gucken wir gar nicht. Brauchen wir nicht. Interessiert nicht. Wir schauen nur nach oben. Das sieht doch erstmal gut aus.
Definitiv. Also, ich hätte jetzt auch, ich will nicht sagen, mit Schlimmerem gerechnet, aber ich finde, wenn du jetzt mit 5 Punkten nach 3 Spielen dastehst, also hätte auch echt wirklich schlimmer kommen können.
Also, wenn mir jemand vorher gesagt hätte, wer da holt aus den ersten 3 Spielen gegen Mainz, Augsburg und mittendrin Borussia Dortmund 5 Punkte, hätte ich gesagt, ja, klar. Also es hatte ja durchaus schon Fehlstartpotenzial. Insofern finde ich, 5 Punkte ist mega.
Ja, ich finde es auch viel bedeutender eigentlich, dass du sagen kannst, ey, das sind fast noch zu wenig. Jetzt gegen Dortmund noch mehr mitnehmen können. Wenn die Defensive insgesamt gegen Augsburg ein bisschen besser funktioniert hätte, also dann wäre man hier richtig geil in die Saison gestartet. So ist es halt, also ein guter Start, das ist ja kein Fleck. Kein sehr guter, aber jetzt auch kein ordentlicher mehr, wie immer gerne gesagt wird. Dieses Wort ordentlich ist ja so das neue nett, haben wir immer so das Gefühl. Und das ist ein guter Start. Also ja, machst du nichts.
Absolut. Jetzt wirst du aber auch ein bisschen gierig. 9 Punkte aus den ersten 3 Spielen, da würden wir wahrscheinlich vom Sofa fallen. Das passt schon, aber was bedeutet das eigentlich? Wenn man Ole Werner fragt, sagt er nix. Wir hören mal kurz rein.
Also wenn der 3. Spieltag ein Scheideweg wäre, dann wäre Fußball bei 34 Spieltagen Fußball-Bundesliga sehr, sehr langweilig. Deshalb, wie gesagt, 8 bis 10 Spiele. Dann, glaube ich, weiß man ganz gut, wo man steht.
Wir haben ja natürlich trotzdem jetzt irgendwie eine Art Scheideweg beschrieben. Fazit gezogen.
Oh, Scheideweg noch nicht. Also auch wenn sie verloren hätten oder wie auch immer geartet, hätte ich immer noch gesagt, das war ein vernünftiger Saisonstart. Jetzt nichts, wo man direkt in Panik hätte verfallen müssen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ey, alles Glory, Glory hier, aber ansonsten, also.
Da bist du mir schon fast zu negativ, weil der Weg ist ja klar, es geht straight nach Europa. Don't stop believing. Da sind wir uns doch hoffentlich einig. Und wenn nicht, dann jetzt einfach nichts sagen, weil für mich ist das Ding jetzt vorerst voll in der Bahn, damit die Ziele, die wir uns hier auch gesteckt haben, für die nächste Staffel dann, auch erreicht werden. So, Problem nur an der ganzen Sache. Jetzt kommt der FC Bayern München. Die Bayern haben 6:1 Holstein Kiel weggeschossen, würde ich. Das war schon eindrucksvoll. Hab das gesehen. Hast du es gesehen?
Habe ich gesehen, aber lieber Kiel wegschießen als Werder, oder?
Ja, ist jetzt nur die Frage, war denn jetzt Kiel so schlecht oder ist der FC Bayern München so gut?
Ich glaube, es war eine Mischung aus beiden in dem Fall. Und klar, die Bayern sind momentan richtig gut drauf, tolle Einzelspieler. Über Jamal Musiala wurde viel diskutiert, habe ich nicht verstanden, warum, ehrlich gesagt. Ist ein cooler Kicker, hat bei der EM auch stark gespielt. Also klar, kommt eine schwere Aufgabe auf Werder dazu, aber ist jetzt auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie vor Angst erstarren muss.
Nee.
Warum sollte man vor den Bayern Angst haben? Hast du jemals Angst vor den Bayern gehabt?
Maximalen Respekt. Und es gab sicherlich Spiele, in denen ich im Vorfeld davon ausgegangen bin, dass Werder richtig einen auf die Mütze bekommt. Jetzt hat ja Werder zuletzt gegen den FC Bayern gewonnen sogar. Und wir hoffen einfach mal, dass das nicht die Ausnahme bleibt. Also ich habe so ein bisschen Sorge, dass jetzt dieser Positivtrend von dem Bayern zerstört werden könnte. Aber was weiß ich schon, wir fragen jetzt jemanden, der sich mit dem FC Bayern auskennt, der sich mit Fußball in general auskennt und ein absoluter Fachmann ist, nämlich Michael Reschke. Der war mal technischer Direktor beim FC Bayern München. Übrigens zu der Zeit, als Pep Guardiola dann noch Trainer war, kann er vielleicht auch noch was zu erzählen. Sportvorstand beim VfB Stuttgart, Manager bei Bayern 04 Leverkusen. Also er hat sie alle gehabt.
Schalke 04 war er auch noch.
Schalke 04 war er auch noch und ist jetzt Head of Europe einer großen Spielerberateragentur. Und den rufen wir jetzt einfach mal an.
Ja, Paradegast.
Mit dem grünen Telefon. Ich stelle das Bier mal ab, nehme das grüne FaceTime-Telefon. Wähle. Und Michael Reschke hat leider nicht die 1899 hinten. Keine direkte Verbindung zum SV Werder. Nummer haben wir trotzdem. So, daneben gelegt. Es klingelt. Und sind wir mal gespannt. Und da ist er auch schon. Michael Reschke. Hi, moin. Herzlich willkommen bei Eingedeicht. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, servus. Servus. Passend genau. Zum nächsten Gegner, aber vor allen Dingen finde ich das als Gruß total nett. Besser wie guten Tag.
Nehmen wir auch. Moin ist uns noch lieber, aber Servus passt auch. So, Michael. Ja, du hast es schon gesagt. Nächster Gegner ist der FC Bayern München. Die haben Kiel 6:1 weggeschossen. Muss Werder Angst haben, ähnlich zerlegt zu werden?
Ja, bei der letzten Niederlage von Werder Bremen mit 5 Toren Unterschied war ich live im Stadion. Das war dann das Spiel, in dem Bremen 5:0 in Leverkusen verloren hat und Bayer Leverkusen dann final deutscher Meister wurde. Da muss ich dazu sagen, dass Bremen da in diesem Spiel gegen eine sehr starke Leverkusener Mannschaft in der ersten Halbzeit sogar richtig gut noch mitgehalten hat, bis dann zum Seitenwechsel der Orkan namens Wirtz über Werder hineinbrach. Ja, der Florian hat da eine Partie hingezaubert, muss man sagen, die war außergewöhnlich. Aber meines Wissens hat Werder Bremen seit dieser Niederlage 8 Bundesligaspiele und insgesamt 9 Pflichtspiele nicht mehr verloren. Und von daher gesehen glaube ich, dass die auch das entsprechende Selbstbewusstsein haben und dass Bremen sich auch gegen München vernünftig aus der Affäre zieht und durchaus in der Lage ist, auch einen Punkt zu machen oder vielleicht sogar zu gewinnen.
Boah,
Haben die Bayern denn überhaupt Schwachstellen im Moment? Also gibt es da überhaupt eine Angriffsfläche oder sind die momentan gefühlt unbezwingbar?
Also unbezwingbar sind die sicherlich nicht. Also jetzt den Saisonauftakt mit den bisherigen 4 Pflichtspielsiegen, den würde ich auch nicht überbewerten. Das ist stark, was die Münchner machen. Die haben natürlich eine fantastische Mannschaft, das ist überhaupt keine Frage. Aber das ist jetzt zu früh, die als unbesiegbar und fehlerfrei darzustellen. Ja. Und wie gesagt, nochmal, für Werder geht es ja in dem Spiel wie immer in so einem Duell in der Bundesliga auch nicht nur um die Stärke des Gegners, sondern geht ja um die eigene Stärke. Und die zeigt die Mannschaft ja im Moment.
Entscheidendste Veränderung bei den Bayern, ganz klar auf der Trainerbank. Vincent Kompany ist jetzt da. Was für einen Eindruck macht er auf dich? Welchen Anteil hat er auch daran, wie sich die Bayern im Moment präsentieren?
Gut, also auch die Quellen, die ich habe, die berichten sehr viel Positives von Vincent Kompany. Fakt ist, und das habe ich von Anfang an gesagt, das ist eine sehr interessante Trainerentscheidung. Und B, was total wichtig ist, ist, dass Kompany natürlich, der scheißt sich nichts, um das mal so zu sagen, ja. Das heißt, selbst wenn er da vor den Topstars der Bayern steht, dann hat er das entsprechende Selbstbewusstsein, weil er selber eine große Spielerkarriere hingelegt hat und weil er auch jemand ist, der ein sehr ausgeprägtes Ego hat. Und das ist etwas ganz Wichtiges, wenn du eine Truppe wie Bayern München führen musst und willst, dass du auch so ein gewisses Anführergehen hast.
Trotzdem war der Weg dahin, dass er überhaupt anfangen durfte bei den Bayern, ja ein langer. Also man hatte ja zwischenzeitlich das Gefühl, da will überhaupt keiner mehr Trainer werden in München. Hast du da eine Erklärung dafür, warum sich das so lange gezogen hat und da einer nach dem anderen abgesagt hat?
Ich bin überzeugt, dass sehr viele Trainer werden wollten in München und auch sehr viele gehofft haben. Meines Wissens hat es Absagen gegeben von Xabi Alonso, der zu dem Zeitpunkt bei Bayern Leverkusen total zufrieden war und überhaupt keinen Grund hatte zu wechseln. Und die beiden Absagen, die wirklich dokumentiert sind, das sind ja die von Julian Nagelsmann, der ist übrigens Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, und Ralf Rangnick, dem Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Also die haben ja nicht auf der Resterampe gewartet, auf ein Angebot von Bayern München, sondern die hatten selber gute Jobs. Und dass sich diese Trainerfindung ein bisschen gezogen hat, ja, und am Ende des Tages ist wichtig, funktioniert's oder nicht.
Aber schwächt so eine Suche nicht automatisch den Trainer am Anfang so ein bisschen, zumindest in der Außendarstellung, oder ist das wieder so ein mediales Ding, dass man dann denkt, oh, das ist jetzt so eine Art Notlösung und der muss jetzt noch mehr beweisen, dass er gute Leistungen und gute Ergebnisse erstmal liefern kann, bis auch der Letzte verstanden hat, das ist schon der richtige Trainer, der da ausgewählt wurde.
In einer Mannschaft wie bei Bayern München, da wissen die Spieler nach 2-3 Wochen, ob der Trainer funktionieren kann oder nicht. Und das ganze Geplänkel im Vorfeld, das ist zwar medial ausgeschlachtet worden, bis zum geht nicht mehr, aber glaubt mir, die Spieler interessiert, das sind feuchtgärig. Da ist die Frage in der Zusammenarbeit, hat er die Kompetenz? Weiß er, wovon er spricht? Macht er vernünftiges Training? Führt er die Mannschaft gut? Hat er taktisch Ahnung? Und wenn der Handwerkskasten voll ist, dann interessiert das vorher die kein bisschen.
Jetzt hast du ja beim FC Bayern auch mit Pep Guardiola zusammengearbeitet. Der gilt als vielleicht bester Trainer aller Zeiten. Zumindest denken das viele, glauben das viele. Ganz platte Frage, was ist das denn eigentlich für ein Typ?
Ja, das war damals einer der Gründe, weshalb ich nach München gewechselt bin, diese Chance zu haben, mit dem zusammenarbeiten zu dürfen. Und wenn wir jetzt zunächst mal über den Trainer sprechen, dann muss ich sagen, der ist einfach außergewöhnlich. Wenn du das Glück hattest, mal eine taktische Besprechung bei dem mitzumachen oder über so viel Zeit auch immer wieder Trainingseinheiten von ihm beobachten durftest, dann weißt du, boah, das ist außergewöhnlich, das ist away from it all. Ich finde, wenn wir jetzt in den deutschen Partner sehen, den Jürgen Klopp, ne, den der Pep auch mit immer als seinen Hauptrivalen bezeichnet, dann ist das der zweite, der so außergewöhnlich ist, ja, der in Mainz, in Dortmund und in Liverpool ja zunächst mal Mannschaften infiziert, das dann Clubs und dann die Städte und ganze Regionen verzaubert hat, auf seine Art, und der Pep wiederum auf eine ganz andere Art, natürlich auch in Barcelona, in München und bei City sensationelle Arbeit geleistet hat. Das sind für mich die beiden absoluten Ausnahmetrainer der aktuellen Epoche. Und ich hatte auch das Glück, mit Carlo Ancelotti zusammenzuarbeiten in München, ne? Der auf eine ganz andere Art, auf eine Charme-Art dann auch eben ein besonderer Trainer ist. Aber wie gesagt, Pep war für mich das Geschenk, das Fußballgeschenk meines Lebens, dass ich mit dem zusammenarbeiten durfte.
Ist er denn fachlich so drin, dass der schon ja quasi ein Fußball-Nerd ist? Oder kann man mit ihm auch mal super ein Bierchen trinken gehen und sich auch mal über andere Dinge unterhalten?
Also das ist ja bekannt, dass wir ab und zu mal auch ein Gläschen Wein getrunken haben. Bier ist eigentlich nicht sein Ding. Er trinkt ja mal ein Gläschen Wein oder Champagner. Und wenn du den privat hast, dann ist der sowas von aufgeräumt. Und wenn der dir Vertrauen schenkt, ne, dann ist es einfach auch ein Granatentyp, mit dem du flachsen kannst, mit dem du lachen kannst, der auch ganz gern mal übers Leben philosophiert und für jeden Scherz zu haben ist. Also ich habe den als Mensch, wir haben nach wie vor einen guten Kontakt. Ich bin eigentlich regelmäßig in Manchester und wir besuchen uns und ich gehe dann auch mit ihm und Familie zusammen essen. Das ist übrigens dann eben der Vater, ne, der sich auch von seinen Kindern mal zurechtweisen lassen muss. Ja, dann ist das nicht der Pep Guardiola, der in der Außenlinie steht, sondern da habe ich schon viele Begegnungen gehabt, die total charmant waren.
Klingt ja fast, also charmante Begegnungen gibt es auch mit Ole Werner. Welchen Eindruck macht der Werder-Coach auf dich? Was ist das für ein Typ?
Ich halte den für einen der interessantesten deutschen Trainer. Wenn ich jetzt allein die Historie sehe, was der in Kiel erreicht hat, das war für meine Begriffe schon sensationell, außergewöhnlich. Und auch die Geschichte in Bremen, wie der kam, war die Situation für Werder ja nicht so einfach. Dann sind die, glaube ich, in der Saison 13. geworden noch. Ja, er hat die gerettet in der ersten Bundesliga-Saison. Letztes Jahr 9. ganz knapp am Torverhältnis, verpasst nur die internationale Qualifikation. Ich finde, der hat eine ganz spezielle Ausstrahlung, wo zum einen Kompetenz da ist, aber dann immer mal wie so was Spitzbübisches auch durchschallt. Und ich finde den als Mensch total interessant und als Trainer, ja gut, einfach für Werder Bremen sicherlich ein Glücksgriff.
Da bleibt natürlich die Frage, wie viel Pep steckt in Ole Werner?
Ich finde, in Ole Werner steckt viel Ole. Und wenn man die Vergleiche zieht, dann muss man feststellen, die haben beide drei Buchstaben im Vornamen und bei beiden muss ein E drin. Also das sind schon Gemeinsamkeiten. Das sind Gemeinsamkeiten, die haben. Aber ansonsten glaube ich, dass der Ole Werner ganz zufrieden ist mit seinem Ole und der Pep ist zufrieden mit dem Pep. Und ich finde, so Quervergleiche tun sich, die sind immer total schwer. Dafür kenne ich Ole auch viel zu wenig. Nur Kompliment für die Arbeit, die der leistet.
Ole Werner kann ja auch sehr konsequent sein. So zum Beispiel im Fall Naby Keita. Der wurde aus Abstellgleis befördert. Und man fragt sich ja, als Fan vielleicht, kann man dem nicht nochmal eine Chance geben, dass er vielleicht doch nochmal für den SV Werder Bremen durchstartet. Aber die Tür ist da ganz offensichtlich zu. Wie würdest du als Verantwortlicher des SV Werder Bremen mit dieser Situation umgehen?
Um das wirklich komplett zu beurteilen, müsste man wirklich im Tagesgeschäft dabei sein und wissen, wie hat es sich im Training verhalten, wie ist das Leistungsvermögen, was ist im Detail in der Kabine vielleicht auch passiert. Ich habe Werder Bremen als Club, und damit meine ich alle Verantwortlichen und die Handlungsweise, eigentlich nie als hektisch oder übersteuert erlebt, sondern immer als ein Club, der eher eine gewisse Form von Achtsamkeit, bedächtig gar nicht im negativen Sinne, sondern im abwägenden Sinne agiert hat. Und wenn es dann zu so einer Entscheidung kommt, wie jetzt bei Keita, dann hat die sicherlich massive Gründe und da werden die Werder-Verantwortlichen genau wissen, was sie da gemacht haben. Zumal es für Werder Bremen ja eine total bittere Geschichte ist, wie sich die ganze Keita-Geschichte entwickelt hat. Und die haben ja keinen Grund, den aus welchen Gründen, auch aus nichtigen Gründen, aufs Abstellgleis zu setzen. Aber da wird schon was vorgefallen sein.
Hättest du den Transfer gemacht, wenn du Verantwortlicher des SV Werder Bremen wärst? Also war es vielleicht dann doch zu viel Risiko? Also heute weiß man das, aber war das trotzdem eine gute Idee?
Wenn du so viele Transfers abgewickelt hast wie ich und so oft erlebt hast, wie Leute diese Transfers im Vorhinein beurteilt und kritisiert haben, manchmal viel zu positiv, manchmal auch viel zu negativ und dann beobachtet hast, wie die Dinge sich entwickelt hat, dann habe ich immer gesagt, dieses Monday Morning Quarterback, ne, da gibt es immer American Football, ne, dass man montags immer alle besser wissen, daran beteilige ich mich nicht. Fakt ist, diese Entscheidung war mit Sicherheit eine mutige und eine interessante zum damaligen Zeitpunkt. Und ich war wirklich gespannt, wie es sich entwickelt. Aber ohne, dass ich zu dem Zeitpunkt eine Meinung hatte, weil ich den nicht beobachtet habe, weil ich die Verletzungshistorie nicht kannte, weil ich die Umstände nicht kannte, weil ich die wirtschaftliche Thematik nicht einschätzen konnte. Ich kann mir nur vorstellen, dass das ist schon ein Brett, das Werder total nervt jetzt.
Ein anderer Transfer mit Werder-Beteiligung, an dem du auch intensiv beteiligt warst, war im Prinzip die Geschichte mit Serge Gnabry. Er kam 2016 nach den Olympischen Spielen zu Werder für 5 Millionen Euro vom FC Arsenal. Und später gab es die Gerüchte, Mensch, da gibt's doch schon einen Vorvertrag mit dem FC Bayern und für 8 Millionen dann ab an die Isar. Wie war die Nummer denn jetzt mal wirklich?
Ich würde dann empfehlen, mit dem Frank Baumann zu sprechen und dem mal nachzufragen. Den ich
haben wir alles getan.
Über alle Maßen, den ich über alle Maßen schätze. Und wollen wir mal so sagen, es war eine perfekte Zusammenarbeit.
Das heißt ja, es gab eine Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen beim Transfer von Serge Gnabry.
Vielleicht gab es auch nur eine perfekte Zusammenarbeit zwischen Werder Bremen und Arsenal. Ich sag nur, es gab eine perfekte Zusammenarbeit.
Es gab eine perfekte Zusammenarbeit.
Und ich kann es beurteilen, dass die perfekt war.
Okay, da willst du dir offensichtlich nicht in die Karten schauen lassen. Völlig in Ordnung, Michael. Dann gehen wir zurück in die Gegenwart. Wie ist denn der SV Werder aus deiner Sicht aufgestellt jetzt für diese Saison?
Ich mag diese Mannschaft und kann auch gleich mal ein bisschen erklären, was ich an der Mannschaft und was ich an dem gesamten Konstrukt Werder Bremen so interessant finde. Von den, wie viel haben die? Wie viele Spieler haben die eingewechselt am Sonntag? Ich glaube, 5, haben die alle 5? Ja, ich glaube, die haben 5. Also sind 16 Spieler zum Einsatz gekommen. Und ich glaube, 14 von denen waren entweder deutsch oder ich glaube 13, waren entweder deutsch oder Österreicher. Ja, das heißt, dass du da schon mal siehst, da steckt eine Strategie hinter, dass auf jeden Fall deutsch gesprochen wird in der Kabine. Ja, und das, nicht, dass es irgendeiner falsch versteht. Ich habe in meiner Karriere über 50 ausländische Spieler verpflichtet, alle möglichen, aus allen möglichen Ländern, als Sahneteilchen, als das Besondere, um auch, oder auch positionsspezifisch, dadurch eine Mannschaft zu stabilisieren oder Trainer oder stärker zu machen, ist das unabdingbar im Profifußball. Aber ich fand es immer klasse, wenn du einen großen Stamm von deutschsprachigen Spielern hast oder in dem Fall Österreicher, gut. Das ist ja so gut ist ja landsmannschaftlich nah beieinander. Und ich finde, das ist eine total interessante Konstellation, die die Bremer haben, wo du mit einem hohen Wissen auch weißt, du hast eine gute Mentalität und Charakter in der Mannschaft.
Muss man aber vielleicht auch aus Werder Sicht genau auf diesen Märkten unterwegs sein, weil eben finanziell vielleicht gar keine anderen Sprünge möglich sind und man über andere Grenzen gucken kann, um da Topspieler zu holen, die eben andere Vereine schon längst abgegrast haben?
Gut, der große Schritt, den Werder Bremen machen kann in Zukunft, und ich finde, die sind für ihre aktuelle Situation schon am oberen Limit. Ja, du kommst die ersten 5, 6 in der Bundesliga, da ist der Abstand schon sehr, sehr groß. Das wird extrem schwierig sein, da die Lücke zu füllen. Die große Chance, die du hast, ist wirklich durch ein Top-Scouting, dass du wirklich auch nochmal sehr, sehr gute Transfers, sehr, sehr interessante, gute Transfers machst. Und in der Summe, nochmal, der aktuelle Kader gefällt mir sehr gut und da ist schon vieles gut gelungen. Oder eben, dass du aus dem Nachwuchs Top-Talente rausholst. Und da habe ich ja letztens schon gesagt, der Ablöseabgang von Spielern wie Woltemade oder so, die schmerzen natürlich extrem, die sind bitter. Das sind die beiden Stellschrauben, an denen du arbeiten musst. Und ich habe deutlich den Eindruck, dass Werder Bremen das sehr professionell und sehr seriös und sehr, sehr zielorientiert auch umsetzt.
Trotzdem wurde zuletzt auch von den Spielern viel darüber diskutiert, ob Werder vielleicht auf dem Transfermarkt in der Sommerpause zu zurückhaltend war. Was ist da dein Eindruck? Haben sie zu wenig gemacht oder haben sie sich richtig verstärkt, so wie es eigentlich gemacht werden muss?
Ich finde das super, wenn Spieler sich da so einschalten. Würde dann allerdings auch Folgendes empfehlen den Spielern, wenn die der Meinung sind, da fehlt noch die eine oder andere Position, dass sie dann zu dem Clemens Fritz gehen und sagen, pass auf, hier sind die 13, 14 Stammspieler. Wir haben uns zusammengetan, wir verzichten alle auf 10% unseres Gehaltes, damit du, Clemens, und der Verein eine Chance hat, nochmal nachzulegen. Ich bin sehr, sehr skeptisch, ich kenne die Hintergründe natürlich, der ich spreche nicht, aber ich bin sehr skeptisch und glaube eigentlich nicht, dass die Spieler alle die Bilanz von Werder Bremen vorliegen hatten, die wirtschaftliche Situation des Clubs so einschätzen konnten, dass die das seriös beurteilen. Aber wie gesagt, nochmal, wenn es so gewesen sein sollte, mein Tipp an die Jungs, bitte vorher Kollekte in der Mannschaft sagen, komm, wir verzichten alle. Und dann hast du als Club auch nochmal eine andere Manövriermasse. Das ist gut. Und das ist seriös und klasse von den Spielern.
Aber lass mich raten, das ist bei dir nicht allzu häufig vorgekommen.
Ich kann mich nicht erinnern.
Clemens Fritz kennst du ja noch aus deiner Zeit bei Bayern 04 Leverkusen, richtig?
Ja, ich war damals Leiter der Scouting-Abteilung, wie wir Clemens verpflichtet haben, als sehr drahtigen, schnellen, aggressiven Außenverteidiger vom Karlsruhe SC und wo wir dann wirklich anfangs hatte der Clemens keine ganz so einfache Zeit in Leverkusen, hat dann auch teilweise in der zweiten Mannschaft auch nicht ganz so überragend gespielt, aber hat sich dann bei uns sehr, sehr gut entwickelt. Und war immer gut, den Mannschaftsfoto zu haben, dann haben wir immer ein paar Mädels mehr, die Poster gekauft. Ne?
So, was wir auf jeden Fall noch fragen müssen, wohin führt denn jetzt der Werder-Weg? Reicht es für Europa in dieser Saison? Was meinst du?
Ich glaube, Europa, dann muss vieles sehr, sehr gut zusammenlaufen. Das hängt eigentlich gar nicht so sehr mit der Qualität nur von Werder zusammen, sondern du hast halt die ersten vier, ne, die ich als manifestiert ansehe. Und zwar die Bayern, Leverkusen, Dortmund und Leipzig. Dann hast du natürlich mit Frankfurt und Stuttgart zwei sehr starke weitere Clubs, die auch im Moment von allem her, von der Wirtschaftskraft, von der Qualität der Spielerkader auch vor Werder einzuschätzen sind. Ne? Ja, und danach gibt's das große Gedränge und Gehaue und da ist natürlich alles möglich. Und umso wichtiger, ich glaube, gestern dieser Sieg, ja, der 5 Punkte aus den ersten 3 Spielen, ist eine richtig gute Bilanz, wenn man das Auftaktprogramm sieht. Ne? Dieser Sieg, der ja auch so ein klein bisschen am seidenen Faden hing, der allerdings dann auch in Unterzahl mit einer tollen Mentalität erkämpft wurde, ja, der kann so richtungsweisenden Charakter haben. Ja? Und wenn es jetzt gegen Bayern München am Wochenende ein gutes Spiel gibt, dann machen wir das mal gar nicht so sehr ergebnisabhängig. Gegen Bayern kannst du gut spielen und verlieren. Aber wenn dieser Rhythmus, dieser Schwung beibehalten wird, dann ist international zumindest mit einer kleinen Chance möglich.
Du hast in all den Jahren in den verschiedenen Positionen unfassbar viele Fußballer kennengelernt und darunter waren auch echt viele Topstars. Erzähl doch mal, wer war denn so der netteste, der sympathischste im gesamten Business, der dir je über die Füße gelaufen ist?
Gut, ich meine, ich könnte jetzt die Klischee-Antwort geben, an der auch viel dran ist. Thomas Müller ist schon ein spezieller Typ. Ne? Also der hat den Schalk wirklich in der Seele und der hat eine Schlagfertigkeit. Wir haben ja dann ab und zu auch mal miteinander gequatscht, war immer total witzig, ne? Wenn ich als Typ auch sehr gemocht habe, weil er bei aller Weltklasse, die er in seiner besten Zeit auch gezeigt hat und immer ein richtig guter Typ war Bastian Schweinsteiger. Der ist einfach, der hat auch, das siehst du auch an den Augen, der hat irgendwie sowas total Lebendiges. Ne? Dann habe ich allerdings auch noch das Glück, dass ich wirklich, muss man sagen, über 40 Jahre Bundesliga erlebe es ja viele. Ich bin Bestandteil einer total netten Essensrunde. Ne? Und in dieser Essensrunde sind unter anderem der Rudi Völler und der Friedhelm Funkel dabei. Und ich muss sagen, wie die beiden eigentlich bei allem, was die erreicht haben, wie die sich Natürlichkeit, Witz und innere Balance bewahrt haben, das ist wirklich total klasse. Und ich mag die beiden. Ich mag die beiden unglaublich gerne und die haben auf ihre Art mit Rudi, habe ich ja 10 Jahre zusammengearbeitet und habe den wirklichen Tagesgeschäft erlebt. Der Rudi Völler ist ein Granatentyp, muss man einfach sagen. Der ist einfach Weltklasse. Und der Friedhelm Funkel, das ist so ein ausbalancierter Mensch, der macht einfach Spaß. Und wenn ich dann nochmal auf Richtung Werder Bremen gehe, wen ich auch immer sehr geschätzt habe und sehr gemocht habe, weil er auch diese permanente Natürlichkeit hat und egal was passierte, nie im Hauch des Abhängens war Thomas Schaaf. Ja, das ist auch ein Mensch, der, ja, das sind diese Schafs und die machen es. Die sind einfach gut. Die sind auch einfach gut. Auch Baumann, das sind einfach gute, nette Typen.
Halten wir fest, Thomas Schaf, Rudi Völler und Frank Baumann, alles Bremer, beste Typen.
Ja, gute Typen, ja. Übrigens auch total witzig war, weil jemand, der in Bremen noch ein Kreuz zu tragen hat, Michael Kutzop. Mit dem habe ich auch die ein oder andere Begegnung gehabt und der ist auch richtig klasse und naja.
Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war schon. Ja. Waren sehr interessante Dinge dabei. Bleib bitte gesund.
Genau.
Und beim nächsten Mal kommst du aber hier zu uns aufs Sofa.
Ja, sicher, aber dann nur wenn ich Schlaps rausbekomme, ne? Ist ja auch klar. Ne?
Kriegen wir alles hin, Grünkohl, das volle Programm. Grüße.
Und ein Bremer Bier dann noch dabei.
Ja, selbstverständlich, auch das okay. Ist bei uns.
Alles Gute.
Das war Michael Reschke. Geil, Mann.
Spannender Einblick in die große Fußballwelt.
Absolut. Bisschen größer als die Welt des SV Werder Bremen, aber es kann beim SV Werder ja auch noch alles werden.
Ja, wenn Pep erstmal da ist, ne?
So, genau. Nee, wir wollen Ole Werner schon behalten.
Ja, definitiv.
Lange, klar. So, was fehlt? Ist ja klar. User fragen Loser. Mhm. Jingle, Feuer frei.
Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
User fragen Loser.
Geht los mit Herr Hü. Spotify-Kommentar. Kann man auch kommentieren mittlerweile. Muss ich allerdings freischalten und ich sage ja immer, alles andere wird gelöscht. War jetzt nicht so nett. Mhm. Ich lese mal vor.
Ja, mach mal.
Diese ganzen unlustigen Soundclips und Einspieler machen euren Podcast komplett unhörbar. Super anstrengend. Wer ist eure Zielgruppe? 14-Jährige mit ADHS? Mhm. Ja, vielleicht auch. Wir schießen doch niemanden aus.
Nee, natürlich nicht. Was soll denn der Quatsch? Also schön auf vermeintlich Außenseitergruppen draufhauen oder so. Sehr schlechter Stil. Ganz schlechter
machen
Stil.
Machen wir nicht. Und vielleicht einfach mal gucken, den ganzen Bums. Mhm. Dann sind die Einspieler auch nicht so nervig. Die bleiben, Mann.
Ich mag es halt, mir macht es enorm Spaß.
So, jetzt hier, aber serious. Das W auf dem Trikot. Können wir in eine entspannte Saison gehen, ohne Blick nach unten? Dazu passt Mirko Baden. Können wir international schaffen? Leute, gut so, weitermachen. Und Otti aus Erfurt. Don't stop believing, Fragezeichen. Damit fange ich mal an.
Ein Sieg und schon bam.
Don't stop believing. Niemals stoppen wir das Believen. So, ist ja klar. Entspannte Saison, ohne Blick nach unten. Ich lege mich fest, ja.
Ich finde die Idee auch gar nicht so schlecht, was allerdings auch wieder damit zu tun hat, dass du natürlich so Clubs wie St. Pauli und Kiel da im Moment hast, wo du dich fragst, oh, ja. Wie wird das denn da mit den Punkten sammeln? Mhm. Also da kann Werder jetzt ja schon mal ein Polster aufbauen, dass es dann vielleicht wirklich nach unten hin überhaupt nicht brenzlig wird. Ich bin so ein bisschen bei Ole Werner, was er am Anfang gesagt hat. Du hast dieses große Plus, dass die Mannschaft sich jetzt gerade super kennt und eingespielt ist. Und du hast damit einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Aber diesen Vorteil werden die anderen Teams irgendwann aufholen, weil die jetzt mit den Neuverpflichtungen, die sie im Sommer getätigt
guter
haben,
Punkt,
irgendwann eingespielt sind. Und da wird es bei Werder ganz entscheidend drauf ankommen, dass sie genau in dieser Zeit, in der die anderen dieses Versäumte sozusagen aufholen, dass Werder in dieser Zeit den nächsten, wie sie immer alle sagen, Entwicklungsschritt gehen. Wenn das gelingt, glaube ich auch, dann haben wir eine relativ entspannte Saison.
Cool, ja, nehmen wir. Ich glaube auch. Nichts für ungut, Leute, ne? Aber St. Pauli und Kiel, zu schlecht.
Schade eigentlich. Ja. Also jetzt nicht aus Werder-Sicht, aber so rein sportlich und norddeutsch. Aber es sieht momentan nicht wirklich gut aus.
Ich hoffe, das rächt sich nicht, dass wir das hier so gesagt haben. Weil wir wissen alle, erste Saisonsieg der Kieler gegen den SV Werder.
Ja, wir wissen halt auch, dass bei Werder geht es natürlich jetzt nicht so steil in eine Richtung weiter. Auch da wird es wieder Niederlagen geben. Das ist
ja, vielleicht gegen den FC Bayern, aber dann
genau,
die immer vorwärts, immer nach vorne. Können wir international schaffen? Auch da lege ich mich fest. Ja, klar. Hier, nochmal den Europa-Song einspielen. Europa ruft. Dies, das. There you go. Also ich glaube, das wirklich.
Ja, ich drücke die Daumen.
Ich glaube, das ja wirklich immer. Aber diese Saison.
Ja, ich beobachte das erstmal noch. Also dafür muss wirklich jeder wirklich konstant an seinem Maximum performen. Da muss dann, ich sag jetzt mal, in Jens Day und seine Linie hinten wirklich, finde ich, momentan einen sehr geilen Job machen.
Absolut.
Dürfen dann vielleicht auch mal vorne treffen, gerade ja. Jens Day bei den Chancen, die er schon hatte. Das sind dann so diese kleinen Dinger, die am Ende vielleicht den Unterschied ausmachen. Wenn sie das dann auch noch gebacken kriegen und vielleicht auch mehrere Siege so à la Mainz jetzt hinlegen, wo man zwischendurch eigentlich denkt, oh, das geht auf keinen Fall gut. Klar, dann funktioniert's, aber da fehlt mir noch die Konstanz. Kann ja auch noch nicht nach 3 Spieltagen. Da bin ich bei Ole Werner. Gucken wir mal, wie es nach 10 Spieltagen aussieht.
Ja, ein Fest, wir gehen fest davon aus. Habe ich dir richtig verstanden.
Natürlich.
Ne? So, was haben wir noch? Werder Power 2002. Servus, wie fandet ihr die 3 Spiele bisher? Gibt es eine Entwicklung im Vergleich zum letzten Jahr? Mit den Punkten bin ich zufrieden, aber vom Spielerischen und dem Kader fühlt es sich an, als wäre noch 2022. Zu viel Kontinuität? Fragezeichen.
Ja, da würde ich jetzt tatsächlich dann eben nicht so mitgehen. Also natürlich hat sich der Kader jetzt rein personell nicht großartig geändert, aber du merkst schon, dass einige Spieler schon, nehmen wir mal seit dem Winter, schon einen Entwicklungsschritt gemacht haben. Das darf halt nur jetzt nicht der letzte sein. Du hast dieses relativ gut funktionierende Miteinander gerade. Jeder hilft jedem, habe ich so das Gefühl. Mhm. Jeder weiß auch, was er eigentlich zu tun hat. Mit der Ausführung, da klappt es eben nicht immer. Wenn man da jetzt gerade auch an die Situation im Spiel gegen Mainz denkt, Keke Top vorne drin, muss eigentlich nur in Anführungszeichen quer auf den völlig blanken Mitchell Weiser
nochmal ablegen. Alter, das war ein Ding. Das hat mich wirklich strapaziert.
Ich sagen. Da kann man jetzt sagen, Keke Top ist noch der Neue, ja. Der muss sich selber noch finden.
Aber nee, den musst du rüberlegen,
Genau, das, was Romano Schmid in der perfekten Situation mit Derrick Köhn hingekriegt hat, hat da eben total gefehlt. Und solche Situationen hast du halt immer mal wieder bei Werder in so einem Spiel, wo du denkst, Alter, wenn ihr das Ding nicht nach Hause fahrt. So, und da wird es drauf ankommen, dass das eben ja kontinuierlich fortgesetzt wird. Dann kann das echt was Größeres werden, nicht was Großes werden.
Was Großes wird es ja eh.
Alles besser als Platz 9 ist was Großes, oder wie?
Ja.
Ja, okay, ja gut.
Absolut. Also Jens Day muss das Ding machen, Keke Top muss rüberlegen.
Mhm.
Ah, gewinnst du mit Handicap. An alle Sportwetter draußen. So, lassen wir das. Wilfried Fritschkog, gern gesehener Gast hier bei uns. Hatte die positive Stimmung vor ein paar Tagen auf der PK eine tiefere Bedeutung oder war Ole Werner einfach nur gerade gut gelaunt?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden irgendwie. Ich frage mich auch die ganze Zeit, vielleicht ist er auch privat irgendwas, weil er läuft einfach gerade privat richtig super. Aber es ist schon auffällig. Der ist jetzt seit kurz nach diesem Münster-Test, wo die Stimmung ja kurz komplett noch mal im Keller war und diesem Dortmund-Spiel vorher, wo es die Kritik gab, da ist er ja jetzt wirklich also phänomenal gelöst.
Ja.
Streut man einen Witz ein.
Ja.
Also dass er Humor hat, haben wir ja schon immer mal gehört.
Ja.
Viele Leute intern haben auch gesagt, das ist ein total Bombentyp. Und jetzt zeigt er es endlich mal öffentlich. Ich sag bewusst endlich, weil man ja so manchmal das Gefühl hatte, so auf Pressekonferenzen, Junge, jetzt nimm doch das Umfeld mal mit. Geiles Spiel steht bevor. Und es ist ja irgendwie auch nicht verwunderlich, dass man bei Werder immer so denkt, ja, gucken wir mal, in welche Richtung das jetzt hier vielleicht gehen könnte. Nee, jetzt baut er mal so einen geilen Spruch ein. Auch nach dem Spiel sagt er dann jetzt hier in Mainz, ja, bei dem Gegentor, klares Foul von Starki an Zetti. Revidiert das natürlich dann sofort.
Klares Foul von Starki. Nein. Blöd gelaufen, Unfall im Strafraum.
Also sowas tut ja gut, wenn er das jetzt, ich sag mal, nicht zu künstlich und zu bewusst macht, weil irgendwann wird es dann auch langweilig. Aber wenn er das gelegentlich einstreut und damit im Prinzip nur ein Stück seines Charakters preisgibt, ist das was glaube ich, Werder selber und ihm im ganz Speziellen auch sehr gut tut.
Voll, ich habe eine Theorie dazu. Ich glaube, dass das geschehen ist, weil er beim Deichtalk der Deichstube war. Und da haben wir alle danach gesagt,
seitdem,
was ein Auftritt,
ja.
Geil, wie gelöst, wie locker, mal ein Spruch, auch so im Vorgespräch, im Nachgespräch.
Wir haben das Eis gebrochen.
Wir haben das Eis gebrochen und seitdem ist er aufgetaut, Eis weg, Eis weg. Und ich könnte mir ernsthaft vorstellen, dass jemand zu ihm gesagt hat, vielleicht aus dem Werder-Staff, hat gesagt, du, mach das doch mal ein bisschen öfter. Du musst ja nicht irgendwie Clown spielen oder
genau,
so, aber mal so ein bisschen aus dir herauskommen. Ja. Das gibt doch allen ein gutes Gefühl.
Ja, es wirkt ja auch total authentisch. So. Also es ist ja wirklich nicht so. Er spielt ja nicht den Clown, sondern er ist einfach er selbst. Zumindest wirkt es so.
Genau, die Clowns machen wir hier, also insbesondere ich. Du bist ja hier der seriöse Part, wenn du das mit dem Feuerwerk und den Kurzen hinkriegst.
Ja.
Ich glaube, er sollte das beibehalten.
Mhm.
Das macht Spaß.
Genau.
Das macht wirklich Spaß. Und klar, es ist einfacher, solange das gut läuft. Und jetzt läuft es ja gerade doch, wie ich finde, sehr gut.
Ja.
Keep going, Coach. Keep going. Oh, Nick nach Stark, wenn noch was ist.
Und wir haben nur solche Themen mit, was hat der gesagt, was ist mit der Kritik und sonst was. Es war nicht eine Frage jetzt zum nächsten Gegner oder sowas.
Doch, kommt ja jetzt von André Hücker. Wenn Werder Samstag gegen Bayern gewinnt, ist Werder dann Meisterkandidat. Ja! Voll!
Einigen wir uns da drauf.
Ja, kurz beantwortet.
Also auf, wenn, Jahre, wenn du die Bayern, auf Jahre hin umschlagen.
Aber wenn du die Bayern schlägst jetzt, angenommen, das würde passieren, ganz eventuell vielleicht.
Zweimal in einem Jahr.
Also dann würde ich, also dann nächste Folge wollt ihr ja nicht sehen. Das könnte schon echt wild sein.
Ziehst du blank dann, oder was?
Auf keinen Fall, okay. Aber das wird dann speziell. So, das mal als deine Ansage. Oh. Was glaubst du, was gibt's gegen die Bayern? Müssen wir noch kurz machen, René?
Ja, ich glaube, es wird wirklich knüppelhart. Eben, du hast es schon anklingen lassen, Marco Friedl fehlt halt. Ne? Das macht, glaube ich, echt was aus. Stimmung wird geil sein. Samstagnachmittagsspiel. Aber da muss schon echt viel zusammenkommen. Ich erinnere mich da an letztes Jahr, wo sie eigentlich auch lange Zeit geil gespielt haben. Am Ende gab es dann doch eine 0-4-Reise. Wenn es gut läuft, kann es noch mal so klappen wie im Winter. Ich finde, Ole Werner hat es tatsächlich gegen die Bayern in der Regel immer geschafft, die Mannschaft relativ gut drauf einzustellen.
Absolut.
Und nehmen wir dieses 0-4 mal eben aus, so richtig untergegangen. Oh, muss ich kurz nachdenken. Glaube ich unter seiner Regie, glaube ich nicht. Also insofern, nee. Ich sage jetzt einfach mal 2-2.
Boah, krass. Harald Kahne aus dem Spiel nehmen und 1-3 verlieren. Ja, gibt es halt noch genug andere und ich will jetzt hier nicht irgendwie so tun, als würde ich ernsthaft an Sieg des SV Werder Bremen gegen die Bayern glauben.
Aber Sennelin gegen Musiala habe ich schon Bock drauf.
Ja, wird schon geil. Ich nehme eine knappe Niederlage und danach geht's aber so richtig vorwärts. Ist ja klar.
Du hast von nassen Helm auf.
Wobei, super ärgerlich, ehe es dann so richtig vorwärts geht, Justin Ginmar fällt aus, 4-6 Wochen. Das ist schon mal so richtig scheiße, ne?
Das ist ein echtes Brett, ja. 3 Spiele Minimum raus gegen die Bayern, gegen Hoffenheim anschließend und gegen Freiburg. Danach kommt die Länderspielpause, die könnte ihm vielleicht ein bisschen helfen, dass es nicht ganz so viele Spiele sind, die er verpasst. Aber stimmt, das ist natürlich ein Brett und auch ein Spielertyp, den es eigentlich so bei Werder ja kein zweites Mal gibt. Du hast dann Keke Topp, du hast dann Marvin Ducksch und du hast einen Marco Grüll, die das dann irgendwie auffangen müssen. Ja, wird eine Aufgabe.
Das nervt voll ab. Aber gut, kannst du machen, nix, sei es drum. Geht auch so vorwärts, klar. So, was fehlt noch? Verschenkung. So, wir müssen noch Verschenkung machen.
Ich bin da großer Fan davon.
Magic! Verschenkung geht los und wir haben heute einen ganz besonderen Notar. Stubi, das Deichstube-Maskottchen, sitzt hier mit uns. Malte, ich kann dich gar nicht mehr sehen auf dem Sofa. Bist du noch da, Malte?
Ich bin noch da. Ja. Aber ich bin auch begeistert, muss ich wirklich sagen.
Muss ich an Stubi einmal vorbeigucken? Ich will dich einmal in Arnhem, Stubi, hier. Richtig geil, dass du mit uns bist.
Und Liebe
dass
auf den ersten Blick.
Diese Verschenkung hier begleitest. Ole Werner kennst du wie schon, habe ich gehört.
Bringt sich gut mit ein, hat kein Problem mit der Sprache, versteht grundsätzlich alles.
Ja, spricht aber nicht, macht aber auch nichts, denn bist ja nur Notar und ja, begleitest das hier, das Ganze. So, in der letzten Folge haben wir dazu aufgerufen, mitzumachen, um dieses Flutlicht-Trikot des SV Werder Bremen, Stubi, ich hänge dir das mal an die Nase, abgreifen zu können, mit dem Vlog von Keke Topp.
Top, top, top.
So, ihr musstet nicht viel mehr machen, als unter dem letzten Video kommentieren. Und wir lösen jetzt mal auf. Malte, ich finde, du hast eine neue Chance verdient.
Jetzt mit der Kinder.
Mit der Kindertröte da einmal Konfetti ballern. Ich gehe in das letzte Video, scrolle hoch und runter. Wir können den Trommelwirbel schon mal anschmeißen und dann kannst du loslegen.
Na dann. Ey, ist wirklich kaputt.
Gut, mit dem Konfetti-Regen hast du es noch nicht so.
Ja, hat doch geklappt.
War auf jeden Fall besser als die erste Version. Und wir haben eine Gewinnerin. Schlingelmaru5034. Hashtag top, top, top. Völlig korrekt. Für dieses eingedeicht mit, na logisch, der absoluten 5-Sterne-Bewertung, die wie immer absolut verdient ist. Schlingelmaru 5034. Herzlichen Glückwunsch. Das Trikot geht an dich raus. Bitte eine E-Mail schicken an redaktion@deichstube.de und dann gehört dies Jersey dir. Wegen Adresse und so weiter, ne? Ist klar. So, zack. Neue Verschenkung. Wo haben wir's? Oh. Ach ja, das Trikot, das Heimtrikot mit Vlog von Derek Köhn, Torschütze zum 2-1 gegen Mainz 05. Da stimmt diesmal ausnahmsweise das Timing. Das verschenken wir auch. Ihr müsst nicht viel mehr tun, als unter diesem Video, YouTube-Video, zu kommentieren. Gerne was Nettes, lohnt sich immer. Lasst noch ein Follow bei Instagram da. Eine positive Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify, wie auch immer. Wir merken das alles. Ja, und dann seid ihr in der Verschenkung dabei. Geht dann an irgendjemanden von euch da draußen raus. Stubi, du machst noch mal, kannst du noch ein paar Moves machen? Mach mal einen Dab. Kannst du einen Dab machen? Vorsicht, Mikrofon.
Aber gemein, das ist aber gemein.
Cool. Ja, alles klar. Ja, so geht's. So machen wir das. Stubi, starker Auftritt, wie ich finde. Keep going. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder, vielleicht auch nicht. Ich will ihn nochmal im Arne. Das ist wirklich ein sehr großer Kopf. Ein sehr, sehr großer Kopf. Toll. Streiche ich noch ein bisschen. Ach so, bevor ich das vergesse, ganz wichtig. Hashtag, um bei der Verschenkung dabei zu sein. Danke, Köhn. Danke, Köhn, der Hashtag unterm YouTube-Video mit dem entsprechenden Kommentar, um bei dieser Verschenkung dabei zu sein. Haben wir das nämlich auch erledigt. So, jetzt bitte Schnips, Magic, Stubi, weg, gone. Das war Stubi. Mhm. Gibt ja Leute, die sagen, dass Navigator jetzt drinsteckt. Ne?
Man muss ja fast froh sein übrigens, dass er noch da ist.
Warum?
Ist ja, also das Spiel gegen Leverkusen, da war dieser Eklat. Mhm. Und seitdem, danach, seitdem der suspendiert ist, hat Werder nicht mehr verloren.
Echt?
Ist tatsächlich so.
Das ist geil.
Kein Pflichtspiel, also natürlich die Testspielniederlagen und so, im Sommer und Münster und so. Aber Pflichtspiele nicht mehr verloren, seitdem Navigator suspendiert ist. Vielleicht muss man sich den einfach deshalb noch ein bisschen leisten.
Oder hin und wieder einfach mal Spieler suspendieren, wenn das gut ist.
Oder das.
Für den SV Werder. Ja, also ja, vielleicht ist er auch in dem Stubi-Maskottchen, könnte sein. Oder andererseits, hat mal jemand Björn Knips und Stubi in einem Raum gesehen?
Oh, guter Punkt.
Ich nicht. Ich nicht. So, komm, mach nochmal so.
Schalte mich nochmal scharf.
Bleibt mir nämlich nur noch, den ganzen Bums hier abzumoderieren. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, Zuhören. Vielen Dank, Malte, für deine Zeit.
Sehr gerne, wie immer.
Ihr wisst, wie es läuft. Die fetten 5-Sterne-Bewertung, alles andere wird gelöscht. Lasst sie bitte da. Wir sind bei Spotify, dieser Apple Podcasts. Instagram-Account haben wir. X! Ihr kennt den ganzen Bums. Alles wie immer. Also nur die fetten 5-Sterne-Bewertungen. Alles andere kommt weg. So.
Das war's jetzt. Oder was?
Ja. Und ansonsten war's so wie dann doch eigentlich immer.
Jetzt war's doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes. Anderes gibt's hier nicht.
Genau. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.